willkommen. Ich bin heute bei dem Markus Graupner zu Hause in Tangerhütte. Markus Graupner ist im Allgemeinen Behindertenverband Stendal und er ist sogar Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender, Markus. Wie ist das?
Bundesvorsitzender.
Bundesvorsitzender sogar, ja?
Ja.
Ah ja. Dann ist er Bundesvorsitzender im Allgemeinen Behindertenverband. Und ich möchte mit ihm heute im Rahmen des Netzwerks über das Thema Behinderung sprechen, weil er sich schon seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren vielmehr sehr stark engagiert und auch aus Tangerhütte kommt, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich bin in Quedlinburg geboren und weil dann hier eine Schule gebaut wurde für Körperbehinderte, 1974 sind meine Eltern dann vom Harz über Kerfförde nach Tangerhütte gezogen.
1974 schon.
Um mir zu ermöglichen, dass ich wie andere Kinder auch zur Schule gehen kann und dann trotzdem das Elternhaus nicht vermisse.
Ah ja, okay. 1974, das heißt, du bist wann geboren?
1967.
1967, okay. Also bist du quasi aus Tangerhütte sozusagen, ja? Okay. So am Anfang, ich würde gerne verstehen, was Behinderung überhaupt ist.
Behinderung sind zwei verschiedene Erlebniswelten. Einmal die physische, die man selber hat, also das, was einem fehlt. Beispielsweise bei mir ist das die gesamte linke Seite. Meine Behinderung heißt spastische Tetraparese. Das heißt, alle vier Gliedmaßen sind von Lähmung betroffen. Insbesondere bei mir ist es links. Es ist entstanden durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. 1967 gab es in der DDR noch keinen Ultraschall. Man hat das also sehr schlecht diagnostiziert. Und ja, das Ergebnis war, dass ich ein 7-Monats-Kind gewesen bin.
Das heißt, zu früh geboren.
Zu früh geboren, dann eben mit dieser Einschränkung der Mobilität. Aber ich habe das große Glück gehabt, in einem Umfeld aufwachsen zu können, was mir ermöglicht hat, den Weg zu gehen, den ich gehen konnte. Das war meine Familie, vor allen Dingen meine Eltern, die mich in allen Lebenslagen unterstützt haben. Die gesamte Familie hat sich dann um uns geschart und gestellt. Und natürlich auch mein Bruder, mein jüngerer Bruder. Also dieses Leben mit Behinderung ist spätestens seit meiner Geburt dann etwas Selbstverständliches geworden. Es betrifft ja also nicht bloß denjenigen, der das dann hat, sondern auch immer die Angehörigen, immer die gesamte Familie, weil die gesamte Ausrichtung des Lebens richtet sich dann nach demjenigen, der am schwächsten ist.
Ja, das heißt, man muss auch irgendwie damit rechnen, dass also gerade die Unterstützung wesentlich ist für den Menschen, der dann die Behinderung hat.
Hast du völlig recht, Janis. Vielleicht am eigenen Beispiel. Zu der Zeit fing es erst gerade an mit Sonderschulen in der DDR. Heute würde man sagen Förderschulen oder Landeseinrichtungen. Und ich hatte damals das große Glück, in Öhrenfeld im Harz zur Schule gehen zu können. Allerdings hieß das für mich, ich muss mit 5 Jahren von zu Hause weg. Und
das heißt, es war sowas wie ein Internat? Oder?
Es war ein Internat.
Ja.
Und wenn man noch eher zurückgeht, also der Psychiater, der mich eingeschätzt hat, der hat mich, sollte dann ein Haus malen, habe ich gemacht, und eine Sonne und einen Vogel.
Also als Schuleingangstest sozusagen. Ja.
Und der hat mich als debil eingeschätzt, weil ich keinen geraden Strich ziehen konnte.
Ja.
Und Gott sei Dank sind meine Eltern dem nicht gefolgt, sondern haben sich die Einrichtung gesucht, die es dann gab im Harz. Wie soll ich sagen? Als 5-Jähriger versteht man nicht, dass man jetzt weg von zu Hause muss. Aber geheult habe ich nur nachts.
Okay.
Am Tag, das ist auch eine gute Schule für sich selber. Dass man sich selbst durchschlagen muss, habe ich gemacht die ganze Zeit, immer als Kleinster und als Jüngster.
Ja.
Und habe dann großen Freundeskreis auch dort gefunden. Die Trennung vom Elternhaus war hart, aber notwendig, weil zu der Zeit gab es keine andere Möglichkeiten. Das war dann die Vorschule, wollte man so sagen, Kindergarten. Und dann ging es, heute sozusagen Grundschule bis zur 4. Klasse und ab der 5. Klasse war ich dann in der neuen Schule hier in Tangenhütte.
Ah ja. Also der Kontakt zu deinen Eltern war aber in der Zeit gut und du hast dich, also die, die haben sich schon weiter auch noch um dich gekümmert und die hatten ein cooles Verhältnis.
Ja.
So, das war nur, dass du woanders gewohnt hast, um da eben auch zur Schule gehen zu können. Ja.
Mhm.
Aha, okay. Du hattest gerade am Anfang was gesagt, dass es noch keinen Ultraschall gab, so bei deiner Geburt, beziehungsweise diese Standard-Ultraschalluntersuchungen noch nicht gemacht wurden. Was wäre denn daraus gefolgt für dich? Also, wer, also es
das
gibt ja immer.
Das wäre die Entscheidung gewesen, praktisch dann meine Eltern.
Ja.
Also zu der Zeit gab es, das war 1967, jetzt weiß ich nicht, wie weit die Restlage schon damals war. Ich kann es also sehr schlecht beurteilen. Also ich muss nur sagen, also ich bin dankbar für jeden Tag, dass ich leben darf.
Ja.
Weil das Leben ist sehr reich. Und ich darf ein Stück davon abhaben und darf selber ein Stück geben.
Ja, das war genau die Debatte, auf die ich auch gerade angespielt habe, weil es steht ja immer wieder so in der Diskussion, so Pränataldiagnostik, wann ist der Mensch ein
ich
Mensch?
Ich sage aber nochmal, das möchte ich, wenn ich das darf, ich bin ja auch in einem Beruf und ich darf arbeiten in einer gynäkologischen Praxis. Und ich würde mir nicht anmaßen, über Eltern zu urteilen, die sich gegen ein Kind mit Behinderung entscheiden.
Ja.
Weil, ich möchte das auch sagen, die Belastung ist für sowohl für das Kind als auch für die Eltern lebenslang.
Ja.
Und ob man sie in ganz jungen Jahren immer so einschätzen kann, dann muss man wirklich sehr vorsichtig sein dort. Ich bin jedenfalls froh, dass die Technik so weit ist, dass man Behinderungen schon auch vorher erkennen kann. Und es ist immer noch die Entscheidung der Eltern, ob sie das Kind haben möchten oder nicht. Wenn sie es nehmen, dann bekommen sie ein reiches Geschenk. Passiert das nicht, hat niemand das Recht, sich darüber zu erheben oder irgendwelche Urteile zu sprechen. Auch das ist legitim, vielleicht im Sinne des Kindes. Das hängt immer von der Art der Behinderung ab. Und ich erlebe das ja auch mal so nebenbei, weil ich auch gefragt werde von Eltern, wie das dann ist mit Behinderung. Wenn es also eine sehr schwierige, schwer, also jetzt schon zu erkennen ist, dass es sehr schwerwiegende Einschränkungen geben wird, dann nicht zu reagieren. Das ist dann auch nicht im Sinne des Kindes. Ja, also das ist eine sehr schwere moralische, ethische Frage, die ich nicht mir anmaßen möchte. Also ich kann beides verstehen. Freue mich, dass ich leben kann. Aber ich würde niemals sagen, die sich dagegen entschieden haben, das sind die Bösen. Und jetzt auch gleich zu dieser gesellschaftlichen Debatte. Wir sind ja Gott sei Dank so weit, dass wir technisch alle Möglichkeiten haben. Und ich wünschte mir, auch in Deutschland, dass wir bei allen verständlichen ethischen Debatten noch mehr zulassen würden. Aber nicht im Sinne von Eugenik oder von Euthanasie, sondern vielmehr im Sinne beispielsweise Stammzellen.
Ja.
Das auch erklären. Also meine Frau hat Multiple Sklerose. Der könnte in vielen Dingen noch besser geholfen werden als jetzt. Die ethischen Standards in Deutschland lassen bestimmte Dinge nicht zu, obwohl es technisch möglich wäre. Es gibt aber andere Länder, wo das geht, beispielsweise Israel.
Was ist da die Begründung, dass das nicht zugelassen wird?
Das sind ethische Debatten, die von hehren Stammtischen oder von Professoren, von Philosophen geführt werden. Was darf man, was darf man nicht? Also alles, man kann jede Sache missbrauchen.
Ja.
Medizin genauso wie Computertechnik. Wenn man aber die Chance hat, bestimmte Dinge zu verbessern und beispielsweise Sachen an Mäusen 30 Jahre lang getestet werden und positiv, muss es jedem Mensch überlassen sein, jedem Menschen, ob er sich in bestimmte medizinische Behandlungen begibt. Ja. Ich bin der festen Überzeugung. Und meiner Frau beispielsweise könnte man dadurch wirksamer helfen.
Ja. Sind das denn Sachen, die ihr auch mit dem Behindertenverband versucht zu erkämpfen, wo ihr euch einsetzt?
Nee, das kann ich sagen. Also wir haben dort auch richtige Debatten. Es gibt ja, und das ist das Gute von solchen Verbänden, wir werden ja auch angehört in bestimmten Kommissionen, wenn der Bundestag entscheidet.
Habt ihr da einen rechtlichen Anspruch darauf, dass ihr angehört werdet? Oder ist das?
Man muss da schon ein bisschen, man muss schon ein bisschen kämpfen, dass man da auch gehört wird.
Okay. Also
aber ich durfte auch schon mehrfach im Bundestag aussprechen in bestimmten Ausschüssen und auch im Landtag. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man den Blick weitet, auch von Entscheidungsträgern, die ja selber nicht von Behinderung betroffen sind, die mit Recht dann da diskutieren. Nur muss man schauen, immer abwägen, Risiken und Möglichkeiten. Und wenn die Chance nur 60-40 wäre, also ich würde, und tue ich ja auch, sämtliche Möglichkeiten nutzen, um die, also nicht, man muss mal so anfangen, entschuldige bitte, Janis, ich muss mal anders das sagen.
Alles gut.
Wenn ein Kind da ist, gibt es keine Diskussion. Dann muss das sämtliche voller Möglichkeiten bekommen, was es kriegen kann. Wenn man aber bestimmte Dinge, Diagnostiken hat und schon erkennen kann, so und so, und man kann auch heute schon helfen, also selbst wenn das Kind im Leib ist noch, sowas praktisch muss man auch tun.
Ja.
Also wirklich im Sinne von der Eltern und der Kinder alles erdenklich Mögliche tun, damit es eine Chance hat.
Sind das denn auch Sachen, ihr macht ja auch Beratung, beziehungsweise du selber machst ja auch Beratung. Sind das dann auch Sachen, wo Eltern oder spätere Eltern dann auf euch zukommen und fragen wollen, wenn sie...
Wenn sie mich fragen, gebe ich immer meine Sicht der Dinge wieder.
Mhm.
Aber ich würde niemals ihnen einen Ratschlag geben, weil das kann sehr schnell umkippen. Du hast gesagt das. Und dann kommt das nicht so. Aber ich habe das sehr oft, dass ich angesprochen werde. Wir haben ja mittlerweile auch Gruppen von Angehörigen von Behinderten. Das sind die Muttis. Und wenn ich beispielsweise sehe, welche Hürden die haben, wenn es um Hortplätze geht, die haben wir nicht oder die haben wir in keinem ausreichenden Maß, weil es in Sachsen-Anhalt bestimmte Gesetzeslücken gibt.
Mhm.
Es gibt also diese Hortbetreuung für 14 bis 14 Jahre, wenn du aber eine Behinderung hast. Und du brauchst den länger als die 14 Jahre, weil die Mutti vielleicht arbeiten muss, um den Unterhalt zu verdienen. Und wir kämpfen immer noch mit den Lücken. Das sind auch Sachen, da versuchen wir als Verband so gut wie möglich zu helfen.
Da muss ja wahrscheinlich auch total doll differenziert werden, um was für eine Behinderung es sich die ganze Zeit
handelt. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
Was gibt es denn alles so für Kategorien von Behinderungen oder für...
Also es gibt... Einmal gibt es die Sinnesbehinderung, also das umfasst taub, blind, also alles, was Sinnesdinge sind. Dann hast du diese physischen, diese Mobilitätsbeeinträchtigungen, wie ich die habe.
Ja, so nämlich das, was immer so präsent ist, nur der klassische Rollifahrer.
Was du aber eben auch hast, du auch eine geistige Behinderung, beziehungsweise eine Lernbehinderung, das ist ein Unterschied.
Hey, das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, das ist ein Unterschied.
Was ist der Unterschied?
Ja, praktisch, das hängt, bei der Lernbehinderung, das ist einfach langsamt in der Auffassung und praktisch muss dann entsprechend Unterricht bekommen. Der geistig Behinderte braucht diesen Unterricht auch, aber da sind die Anlagen von vornherein eingeschränkter und muss er sämtliche voller Möglichkeiten, die es gibt, die gibt es mittlerweile. Muss er die auch bekommen.
Das heißt, das ist so ein Unterschied in der Intensität von Behinderung?
Ja, praktisch in der Auffassung.
Okay. Ich habe ein Zitat von dir in der Volksstimme gefunden. Da sagst du selber, Hauptsache der Kopf funktioniert. Das fand ich nämlich auch spannend, eben auch im Bezug auf geistige Behinderung, weil das ja nochmal so ein ganz, also da hast du, glaube ich, irgendwie gesagt, so dass du gerade durch deine körperliche Behinderung ganz viel Geistiges, dich mit ganz viel Geistigem beschäftigen wolltest, um das halt auch auszugleichen, um halt auch zu sagen, hey, ich kann was und dich dafür einsetzen möchtest und so. Und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, inwiefern Leute, die geistig behindert sind, darauf, also die haben diese Möglichkeit ja dann nicht, Was, ich kann es mir nicht vorstellen, geistig behindert zu sein. Was sagst du dazu? Wie ist das? Was sagen die Leute? Was sagen Angehörige?
Also ich erlebe ja beispielsweise unsere Bewohner der Lebenshilfe als besonders herzlich, als besonders kontaktfreudig.
Mhm.
Ja, praktisch auch, also vielmehr, also die gehen auch aufeinander zu und sie sagen auch, was sie denken. Sie sind sehr, sehr ehrlich.
Mhm.
Ja. Sie merken auch, ob du mit ehrlichem Herzen auf die zugehst,
ja,
oder unsicher bist. Ja. Also ich muss dich noch mal sagen, ich habe das war vielleicht ein bisschen missverständlich mit dem, also das habe ich mir auf mich bezogen. Also jetzt nicht, das war jetzt nicht dieses Hauptsache, der Kopf funktioniert, das ging jetzt mehr, das war umgehend um meine Person.
Ja, ja, so habe ich es auch verstanden.
Ich hätte das niemals gesagt, geistig Behinderte sollen nicht sein, oder das war jetzt vielleicht etwas missverständlich, sie gehören genauso dazu,
mhm,
ja, das ist eine Form von Behinderung, aber die genauso sämtliche Möglichkeiten der Förderung erfahren muss. Gerade das gibt es ja Frühförderung, es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile in Deutschland. Ich denke, auch da gibt es, wenn man das durchhält, reiche Geschenke. Also man bekommt wahnsinnig viel zurück. Also wenn man, vielleicht hat man das selber als Betroffener gar nicht mehr so, wenn man damit zu tun hat. Aber wenn ich jetzt meine normalen Freunde beispielsweise zu unseren Festen erlebe, Fest der Begegnung machen wir jedes Jahr in Stendal,
mhm,
einmal im Jahr, da sind sehr viele mit geistiger Behinderung, da geht es ja um Begegnung. Und das passiert beispielsweise da.
Ja.
Ja, und also ich erlebe es immer als sehr positiv.
Ja, ich habe das genauso verstanden, dass du das nämlich auf dich bezogen hattest. Ja. Hauptsache, der Kopf funktioniert. Aber da ist natürlich bei mir der Gedanke so aufgeploppt, okay, aber wie ist es überhaupt mit Leuten, die eine geistige Behinderung haben?
Also ich sage nochmal, ich kann es natürlich, ich sehe es aus meiner Sicht, ja. Und
ja.
Aber ich habe es noch nie negativ erlebt, sie sind sehr ehrlich.
Hm.
Okay. Und wenn sie auf dich zukommen, dann kannst du dich freuen. Und wenn du es nicht machst, hast du was falsch gemacht. Ja, sie sind sehr emotional.
Ja, das heißt,
zeigen das auch.
Diese emotionale Sensitivität, die funktioniert total gut dann. So, ja.
Das ist gut.
Ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Was sind denn so typische Arbeitsgebiete von dem Behindertenverband? Mhm. Was sind so Forderungen? Wie seid ihr entstanden?
Also entstanden sind wir aus dem Rollstuhlfahrerclub.
Mhm.
Der hat sich gegründet, da war ich schon mit dabei 1986, in Stendal, Jugendclub Zenit.
Ach was.
Ja.
Ja, ja.
Und das war die erste Möglichkeit, dass wir uns zusammengefunden haben. Erstmal auf Kaffeetrinkniveau, das ist okay. Da wurden wir betreut über die Kreispoliklinik. Aber wir haben auch schon damals so die ersten Dinge aufgeschrieben. Bordsteine könnte man runterbringen. Unternehmen, ja, und uns ging es also auch schon damals niemals um ein Behindertenparadies, sondern es geht immer darum, dass wir eine Gesellschaft für alle haben. Und das heißt also, dass Behinderte gleichberechtigt leben neben den sogenannten Normalen.
Mhm.
Ja, diesen Gedanken haben wir damals noch nicht so ausgesprochen, wir kannten das noch nicht so. Den Forderungen, aber vom Grundprinzip, dass Kaufhallen so gebaut werden sollten, dass auch der Rollstuhlfahrer oben anlangen kann, das kannst du auf die Supermärkte heute genauso.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja heute auch nicht viel passiert. Ne?
Was man sagen kann, es sind mittlerweile sehr viele Gesetze verabschiedet worden. Antidiskriminierungsgesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, wir reden jetzt von der UN-Menschenrechtskonvention, die hat Deutschland ratifiziert.
Mhm.
Wir reden von Landesverordnungen, wo Barrierefreiheit zumindest als Ziel vorgegeben ist. Also gesetzlich haben wir viel erreicht. Wir reden jetzt von Teilhabe, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetz, und wir reden dauernd von Inklusion.
Mhm.
Das ist die Sache, die gesetzestechnisch zumindest teilweise erreicht worden ist. Nicht erreicht worden ist eine wirkliche Umsetzung. Also Inklusion erleben wir sehr oft jetzt als, ja, das wird jetzt wie ein Schild vor sich hergetragen. Aber man schafft beispielsweise nicht, wenn man Inklusion machen will und gemeinsames Lernen, brauchst du vor allen Dingen barrierefreie Räume. Oder du müsstest jemanden haben, der das behinderte Kind dann als Assistent, als Schulassistent, als Arbeitsassistent begleiten kann.
Mhm.
Lehrer müssen vorbereitet werden, Schüler müssen vorbereitet werden, Eltern. Also, dass man das Ziel Inklusion verfolgt, auch in Sachsen-Anhalt, ist gut und wichtig und das unterstützen wir, darüber freuen wir uns. Aber es muss sich in der Praxis bewähren.
Mhm.
Und da sehe ich noch Defizite.
Was würdest du sagen, woran das liegt, dass es praktisch nicht übertragen werden wird?
Ja, es ist ein langer Prozess.
Ach so, okay.
Ein langer Prozess und man hat dort ja als Modellprojekt angefangen und hat aufgefropft von oben, wir machen jetzt Inklusion.
Mhm.
Ja, ohne Voraussetzungen dafür zu haben.
Ah, okay. Mhm.
Ja, und es müssen ja alle Gewinner sein. Also das behinderte Kind, die Klassenkameraden, die Lehrer müssen mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause kommen. Und auch die Eltern müssen wissen, mein Kind ist in guten Händen.
Ja.
Ja, und sage ich nochmal, Inklusion ist gut, aber wir werden auch immer noch 2018 Förderschulen brauchen, weil du beispielsweise hast du dann, sag's mal extrem, Gehörlose oder Blinde, die brauchen. Also da, wo Inklusion möglich ist, soll man es tun. Aber es wird immer auch nötig sein, dass man Lebenshilfen hat,
mhm.
dass man Sonderschulen hat oder ich sage Förderschulen. Also wo man diesen individuellen Förderbedarf nochmal rausbekommen muss und es muss dann auch eine intensive Betreuung möglich sein. Also die Stunden müssen dann auch da sein für den Lehrer, der das Kind betreut.
Das heißt, da entwickeln sich so zwei Stränge nebeneinander.
Ja.
Einmal der Strang, dass Leute halt eben gefördert werden müssen in ihren, in ihren Fähigkeiten, die sie schon haben und die Defizite ausgeglichen werden müssen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung nicht getrennt werden von Menschen ohne Behinderung, sodass man halt auch gegenseitig in Kontakt kommt. Verstehe ich
und
das
jetzt,
richtig?
Ja, und jetzt haben wir gerade das, seit eben gerade in Sachsen-Anhalt. Der jetzige Bildungsminister ist jetzt dabei zu sagen, Inklusion ist gescheitert. So weit würde ich nicht gehen, sondern man muss einfach mehr Zeit geben. Und das heißt aber für uns ist es aus Kostendingen, wir müssen jetzt entscheiden.
Ja.
Förderschule oder Inklusion. Das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein. Sondern es muss weiterhin möglich sein, wenn ich die Behinderung habe, dass ich dort eine Förderung erfahre, meinen Schulalltag meistern kann und trotzdem, wenn ich Förderbedarf beispielsweise habe in Deutsch, in Mathematik, dann muss mir das auch möglich sein, dass ich das erfahre.
Hm.
Ja, und das sind so Dinge, also gerade in der Bildung passiert ja sehr viel. Eigentlich könnten wir froh sein, dass es in Sachsen-Anhalt so vorangeht. Wir waren auch froh. Ich muss aber auch sagen, wir sind auf Landesseite zu Gesprächen eingeladen worden und dann nicht mehr.
Hm.
Ja, als es losging. Ja. Weil unsere Fragen sehr kritisch waren.
Ja.
Ja, aber wenn ich jetzt hier sehe, wir haben ja hier in Tangente auch eine inklusive Beschulung, aber als es dann um die Umsetzung ging, Barrierefreiheit mindestens teilweise herzustellen, da wurde gesagt, Markus, dein Klo ist zu teuer.
Also im Endeffekt ist es dann auch wieder eine Geldfrage.
Es ist eine Geldfrage und Zukunft von Kindern darf nie über Geld entschieden werden.
Hm.
Ich weiß, es wird gemacht, aber schlecht.
Ja. Was glaubst du denn, was es für Auswirkungen hat, dass diese Förderschulen halt so segregiert sind von den normalen Schulen, über diesen Normalitätsbegriff und Behindertenbegriff können wir sowieso gleich nochmal sprechen.
Ja.
Aber was hat das für Auswirkungen auf das Zusammenleben?
Das ist wieder der Nachteil von der Förderschule. Du hast ja niemals nur Gutes zusammen.
Hm.
Ich habe das damals erlebt, ich bin 1983 aus der Schule gekommen, hier aus Tangente. Wir haben gut gelernt.
Ja.
Das ja. einmal zu dem Zeitpunkt, das war noch zu DDR-Zeiten, das ist gebaut worden im Park. Mhm. Hier mitten im Park. Sehr idyllisch, wunderbar. Aber wenn du als Gehbehinderter oder als Rollstuhlfahrer dann in die Stadt wolltest, das kann man schaffen. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Damals hatten wir noch ein Kino.
Ja.
Und ob das gewollt war oder nicht, das hat das auch verstärkt. Also die Separierung. Und Separierung heißt, wenn du nicht lernst, mit anderen umzugehen, wenn du selber eine Betroffenheit hast, das verstärkt Unsicherheit.
Ja.
Das ist beispielsweise ein Vorteil vom gemeinsamen Lernen, dass man auch, sage ich es, in der Clique groß wird oder dass man über viele Jahre mit demselben Kindern zusammen ist, dass man zusammen Erfolge feiert, dass man Geburtstage feiert, ja, und dass man gemeinsam Erfolge hat, Erlebnisse hat, aber eben auch zusammenwächst. Deswegen ist das Zwischenmenschliche genauso wie ein anderen. Das ist praktisch ein Nachteil von Separierung.
Ja.
Also das ist auch jetzt noch Unsicherheit, wenn man also nicht mit Behinderten umgeht, weiß man nicht, ach Markus, ich würde dir gerne helfen, ich weiß nicht wie.
Ja.
Ja, oder darf ich denn helfen?
Wie, ja. Passiert dir das öfter?
Ja, na klar.
Ja.
Ich sag immer ja. Besonders bei Mädels. Also es liegt auch viel an uns. Wir haben dann solche stolzen Zeitgenossen, kann ich selber.
Ja.
Das ist schön für denjenigen, aber es hilft dem, der nach dem stürzt, nicht.
Ja.
Ja. Zum Beispiel war jetzt Samuel Koch, das war dieser Mensch, der da verunfallt ist, bei Wetten, dass.
Ja.
Der hat geschrieben, er ist aus dem Rollstuhl gefallen und wurde liegen gelassen. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert.
Mhm.
Kann aber.
Ja.
Ja. Also das ist so, ich denke, dieses Stück Unsicherheit, da haben auch wir einen Auftrag.
Ja.
Jeden Tag. Wir kämpfen für Schwimmhallen barrierefrei. Wir kämpfen für Zugfahren barrierefrei. Und wenn wir es dann haben, siehst du irgendeinen Behinderten?
Tatsächlich,
ja.
In meinem Alltag tatsächlich gar nicht, ja.
Oder Theater, wir haben Gott sei Dank im Theater der Altmark einen Fahrstuhl. Siehst du Behinderte?
In meinem Alltag tatsächlich fast überhaupt nicht so.
Deswegen hüpfe ich immer hin und her durch Ständer.
Ah ja, wegen der Sichtbarkeit, okay.
nein, es liegt doch auch viel an uns.
Ja.
Rausgehen, auch eigene Ängste zu überwinden, es beißt keiner.
Ja.
Wir gehen auch in die Sauna, wir gehen auch ins Schwimmbad, ja, weil es selbstverständlich zum Leben gehört.
Mhm.
Ja, praktisch, also dieses Stigma, Behinderung, das geben wir uns auch manchmal selber.
Ja. Was sind denn so typische Situationen, wo du jetzt nicht die Verantwortung auf dich nehmen würdest und sagst, okay, das ist jetzt meine Schuld, dass es so eine schwierige Kommunikation ist oder so eine unnötige Angst da ist. Wie reagieren Leute da auf dich und was sagen sie? Also außer ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ob ich helfen soll, sondern gibt es da irgendwelche wirklich blöden Situationen?
Passiert.
Ja.
Und zwar, also manchmal vergisst man es sogar, Glatteis. Ja, und ich gehe 3 Schritte und dann fällt mir ein, es ist ja glatt.
Ja.
So, und durch die Spastik passiert dann krampfig und hoffe, dass mich jemand sieht.
Ja.
Und mich rettet. Ja. Oder wir hatten ja vorhin das Beispiel Bahn. Ich fahre dann doch mal und dann soll man sehe ich, viel zu hoch. In der Philosophie spricht man von Grenzsituationen. Also Erfahrungen, Grenze.
Mhm.
Also die haben wir dauernd. Und das Wichtigste ist, dass man sich darin nicht gefangen lässt.
Ja.
Und auch wenn man mal fällt, auch das muss man durch. Denke ich, muss man durch. Und auch um zu merken, du bist ja nicht alleine. Sondern es kommt ja jemand und hilft.
Genau, ja.
Ja, und gerade doch, das ist ja, ich falle ja auch auf den, der musst du von unten das Kommando übernehmen, bevor die machen können, sagst du, so, schnell, hinter mich, Schultergriff, so, hinter mich, so greifen, so greifen, so greifen, und immer in den Rücken treten, Rücken treten, Rücken treten. Und wir haben es geschafft. Ja. Danke.
Okay.
Bevor die machen können.
Okay, also es ist tatsächlich auch wieder...
Musst du sie noch trösten. Hat nichts passiert und Dankeschön, Dankeschön.
Ja,
ja, also das ist auch eine innere Stärke, die man auch entwickelt.
Ja.
Ja, also das sind so Situationen. Und nicht so viel denken. Nicht so viel denken, was könnte sein, sondern einfach durch.
Ja.
Probieren.
Ja, es hört sich auf jeden Fall nach einer ganz schön großen Entwicklungsaufgabe auch an.
Hm.
Also auf beiden Seiten dann. So, dass erstmal der Mensch, der irgendeine Behinderung hat,
aber
eben
beide,
darauf
beide,
zugeht,
beide,
so,
beide,
ja,
beide. Also sag ich nochmal ausdrücklich, die Gesellschaft darf man natürlich nicht entlassen.
Ja.
Die Barrierefreiheit, zumindest im öffentlichen Bereich, ist Gott sei Dank jetzt Pflicht.
Ja.
Das heißt, da, wo die öffentliche Hand baut, ist barrierefrei zu gestalten. Und es betrifft ja meistens Rathäuser, es betrifft unser Landratsamt, es betrifft Theater.
Bahnhöfe.
Bahnhöfe. Mhm. Haben wir noch ein großes Feld bis Beständer. Aber wir sind in der Diskussion.
Ja.
Ja? Das ist gut, dass es so ist. Und es ist auch kein Nachteil für die anderen. Ja, es geht natürlich vor allem um Senioren, es geht um uns. Mutter mit Kind, mit Kinderwagen.
Hm.
Aber es ist kein Nachteil, etwas zu tun. Und wenn man dann das Gesetz hat und es ist nicht passiert, muss man nachrüsten.
Hm.
Also ist doch besser, das gleich zu machen. Setzt aber auch voraus, dass man weiß, was Barrierefreiheit ist.
Hm. Auf wie verschiedenen Ebenen das so stattfinden muss.
Genau.
Ja.
Und also wir haben, Gott sei Dank, im Landkreis Stendal sind wir da gut mit drin. Wir sind ja Träger öffentlicher Belange, bekommen also öfter auch mal Dinge zu sehen, können dann Stellungnahmen abgeben.
Mhm.
Ja, ob denen immer gefolgt wird, ist nicht immer so, aber oft.
Ja.
Und wenn man nicht gefragt wird, muss man schreien, hier wir auch.
Mhm. Ich finde es sehr interessant, weil du gesagt hast, dass auch viele Senioren einfach von Aufzügen beispielsweise in Bahnhöfen und in öffentlichen Gebäuden profitieren. Weil dieser Behinderungsbegriff, der ist ja auch ein bisschen weiter gefasst, eben auch so verständlich, so man ist nicht behindert, man wird behindert, ist ja so ein Motto aus der Behindertenbewegung, sodass eben auch Senioren und Seniorinnen
das
eben genau das Problem haben.
Genau, und das genau das bezieht sich, was du sagst, genau das bezieht sich auf gesellschaftliche Defizite, die wir immer noch haben, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man Züge so benutzen kann. Und das ist eben, es endet nicht am Bahnsteig, den ich auf einmal dann benutzen kann, weil ein Aufzug da ist. Es geht im Wagen weiter, wenn ich dann reinkomme.
Mhm.
Praktisch habe ich entsprechend Türenbreiten, dass ich auch mit einer Gehstütze, so wie hier, durchkomme. Habe ich vielleicht, wenn es gut geht, ein barrierefreies WC.
Ja.
Wie ist es mit der Beinfreiheit? Geht im Flugzeug genauso weiter. Ich weiß, dass viele Hemmungen haben, auch zu fliegen, weil sie denken, hoch, was könnte sein? Den kann man abhelfen. Es gibt bei jedem Veranstalter Hilfe auf dem Flughafen. Man kann also vorher auch Service bestellen. Die sind froh, wenn sie was tun können.
Mhm.
Da gibt es Rollstuhl-Service beispielsweise. Also Behinderung ist keine Aufforderung zum unglücklich sein.
Mhm.
Im Gegenteil, aus den Möglichkeiten, die man hat, etwas tun. Und am besten ist, wenn sich Betroffene für Betroffene und für die anderen engagieren.
Ja.
Ja, weil genau praktisch diesen Blick kann man nicht voraussetzen, aber man kann helfen, dass andere den mitkriegen.
Mhm. Ja, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, dass die politischen Entscheidungsträger halt oft nicht behindert sind und ihr dann eben so eine beratende Funktion nochmal habt.
Ja.
Ja.
Und wenn man ganz gut ist, oder kann man es versuchen, dass man selber ein Stakeholder sind die Entscheidungsträger, dass man selber einer wird, beziehungsweise dass man in Gruppen kommt, die Entscheidungen beeinflussen.
Ja.
Und das ist nicht ein böser Lobbyismus, sondern hier geht es nochmal um gesellschaftliche Veränderungen, die für alle wichtig sind.
Hm. Ja, ist halt auch die Frage, warum Leute mit Behinderung halt eben keine Entscheidungsträger sind.
Hm.
Also warum sollten sie das nicht sein?
Hm.
Gibt ja keinen Grund dafür.
Ja.
Genau. Hm. Gibt es denn tatsächlich so, also wenn du jetzt darüber redest, wenn du mit der Bahn fährst, so, gibt es so Einschränkungen beim Bahnhof, in der Bahn, so einfach ganz praktische Einschränkungen. Gibt es irgendwelche wirklich negativen Reaktionen, die wirklich unfreundlich sind auf dich?
Es ist wirklich jetzt auch kein Quatsch. Ich persönlich habe die nie erlebt. Höchstens praktisch, wenn Kinder kommen, was hat der Onkel? Guckt da nicht so hin.
Ja.
Ja. Dann sage ich, du guck mal, tut nicht weh. Oder meine Frau, die im Rollstuhl sitzt, sagt sie, ist mein Auto.
Ja.
Ja, oder meine kleine Nichte, 4 Jahre, die bringt mir die Stütze.
Das heißt, das ist auch wieder so ein Angstthema irgendwie,
ja,
das
ja,
dann
ja.
über die Kinder
und
ausgetragen
wird. Da liegt aber viel, auch es liegt sehr viel an uns. Wir müssen lernen, uns selber nicht als negativ zu sehen.
Mhm.
Ich kann nichts, ich kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht.
Ja.
Sondern ich kann das, 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 das. Wir haben aber auch, möchte ich nicht verschweigen, es gibt das ja nicht bloß Sonnenschein. Wir haben als ABIT, als Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland, das ist mein Bundesverband,
mhm.
der Stendaler ist ein Regionalverband, wo ich auch Vorsitzender bin.
Ah, ja.
Wir haben eine Studie machen können vor 2 Jahren, Alt werden mit Behinderung.
Mhm.
Nun gibt es ein schönes Buch, Alt werden ist nicht zur Feiglinge. Alt werden mit Behinderung ist viel, viel schärfer, weil du die Auswirkungen viel öfter oder viel, viel intensiver und in einem viel kürzeren Zeitraum erlebst als jetzt. Also ich bin jetzt 51, aber manchmal fühle ich mich wie 81. Es gibt Tage, da kann ich nicht laufen, muss es trotzdem tun.
Ja.
Ja? Und was wir dann eben auch erleben, dass es beispielsweise in Großstädten Leute gibt, die in nicht barrierefreien Wohnungen leben,
ja.
wo es keinen Fahrstuhl gibt, die können teilweise nicht mal ihr Bad benutzen. Ich hätte das nicht geglaubt, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ja, praktisch die kriechen. Das sind Extremfälle, aber es gibt sie. Und was man dort tun muss, wir müssen ein Netz schaffen von Verantwortlichen im Beruf oder von betroffenen Ehrenamtlichen oder von jungen Ehrenamtlichen, dieses Unterstützungs-Support-Netzwerk,
ja.
das der Betroffene hat. Das müssen wir stärken. Weil, das sage ich nochmal, wenn du dann so aufwächst, separiert und selber auch nicht die Möglichkeit hast, in irgendwelche Lokalitäten zu gehen, hast du nicht Bekannte und Freunde, die mal schnell helfen.
Ja. Weil du im Zweifelsfall halt auch eher behinderte Freunde hast, ist
genau,
das richtig?
Ja,
ist das,
sicher. Ja. Also in dem Fall muss ich mal sagen, ich habe Riesenglück. Aber ich habe in einem großen Mal Riesenglück gehabt. Ich habe beides.
Okay.
Ja, Gott sei Dank.
Mhm.
Oder Eltern, wenn ich sage 50, die Eltern 70. Das heißt also, du musst dir Möglichkeiten, also du musst immer schauen, selber schauen. Das ist deine eigene Verantwortung. Wie organisiere ich mir meinen Alltag?
Mhm.
Was kann ich selbst tun? Es gibt viel. Es gibt persönliches Budget, da kannst du Assistenz beantragen, beispielsweise für ja, sogar für Fahrten ins Kino oder gibt Assistenz für, sage ich jetzt, ja, für Theater, für Lesen, für ganz einfache Sachen, gibt auch Arbeitsassistenz.
Mhm.
Aber das, was wir im Positiven haben, ist zu wenig bekannt, auch Aufgabe der Behindertenverbände.
Mhm.
Beispielsweise auch Gesetze zu zeigen oder Gesetzeslücken.
Ich dachte auch gerade, da muss ja immer wieder irgendwas verloren gehen unterwegs, wenn es eigentlich diese gesetzlichen Regelungen gibt, diese Möglichkeiten gibt, wie Leute halt in Anspruch nehmen können und das dann trotzdem irgendwie nicht alle Leute tun. Irgendwie scheint
ja
da.
Was erstaunlich ist, also wir haben jetzt ja vorhin gesprochen, wir haben eine Menge von Gesetzen, die jetzt da sind. Aber die Leute, die fragen mich nicht danach.
Mhm.
Die Leute fragen uns, wie kriege ich meinen Ausweis?
Mhm.
Mein Schwerbehindertenausweis, der bestimmte Rechte auch gibt, beispielsweise ein kostenloses Fahren im Nahverkehr, beispielsweise Hilfe oder eine Vorteil bei der Kfz-Steuer beispielsweise oder bestimmte Eintritte auch in Kulturveranstaltungen. Also im Prinzip zahle ich meinen Begleiter.
Ja.
Ja, und der kommt dann frei rein. Ist auch ein Anreiz.
Mhm.
Da wird gefragt, dann wird gefragt nach Park-Sondergenehmigungen, Dann wird gefragt nach, wenn Schule ansteht, was kann ich tun, damit mein Kind in eine geeignete Einrichtung kommt.
Ja.
Oder aber es passiert, ich habe ein Behindertendreirad und jetzt bin ich 15 und es wird mir weggenommen. Oder mit 18 die Kasse meint, ich brauche es nicht mehr.
Mhm. Achso, das heißt, die Leute haben auch im Zweifelsfall gar nicht so viel Bock, sich mit diesen ganzen Gesetzen zu beschäftigen.
Sondern diese Alltagssachen.
Die haben halt ein Bedürfnis und wollen halt wissen, wie kriege ich dieses Bedürfnis jetzt hier gestillt. Ich stehe vor einem Problem und möchte das Problem lösen.
Und wir sind so ein Scharnier als Behindertenverband zwischen den Ämtern. Also vermitteln auch, beziehungsweise gehen auch mit vor Sozialgericht. Was uns jetzt gerade, was aktuell ist, was uns sehr hilft, es gab in Sachsen-Anhalt ein Sonderprogramm für Teilhabemanagerinnen. Und wir haben im Landkreis Stendal zwei sehr charmante junge Damen bekommen, die also den Verbänden helfen, ihre Aufgaben noch besser wahrzunehmen, beziehungsweise bestimmte Dinge im Landkreis aufzunehmen. Und gemeinsam wollen wir dann, wenn wir soweit sind, ein Aktionsprogramm für den Landkreis auflegen. Das ist das Ziel und da bin ich sehr optimistisch.
Ja. Ja, da wollte ich mich auch nachfragen, wieso deine Einschätzung ist, wie das, also weil du hast dich die ganze Zeit einfach sehr, sehr hoffnungsvoll, sehr optimistisch angehört, aber du bist vielleicht auch einfach so ein Typ, der alles nicht so trübe sieht. Also wie sieht denn da deine Zukunftsvision aus, wie das in Stendal sein wird und wie vielleicht in Deutschland auch?
Also es wird immer Menschen mit Behinderung geben und die Herausforderungen, die sind die gleichen gesellschaftlich. Der technische Fortschritt geht wahnsinnig voran. Wenn ich selber sehe, dass ich Auto fahren kann mit bestimmten technischen Hilfsmittel, wenn ich sehe, dass autonomes Fahren kommt, das kann Menschen mit Behinderung helfen, dass sie unabhängig sind nachher von Taxen beispielsweise oder unabhängig sind von irgendwelchen öffentlichen Transportwegen. Also wir sind, das sage ich nochmal, gerade auch im Landkreis gut aufgestellt. Wir haben ein Netz von Beratungsstellen. Wir haben jetzt neben dem, was wir als Behindertenverband machen, auch die unabhängige Teilhabeberatung.
Wie heißt das? Habe ich nicht verstanden.
Unabhängige Teilhabeberatung.
Teilhabeberatung, okay.
Das ist im Prinzip, also wie komme ich an bestimmte Dinge? Im Prinzip, es heißt nur anders als das, was wir machen.
Ja.
Ja, und also der Betroffene kann aussuchen zu dem, er geht zu dem, geht zu dem, geht zu dem. Aber Arbeit ist genug für alle.
Und die Behindertenverbände, beziehungsweise der Deutsche Behindertenverband, der ist allein durch Betroffene organisiert?
Ja.
Und der, wie hieß es, Teilhabeberater?
Der sitzt praktisch beim Landkreis.
Ja, der ist ja quasi kein Betroffener, sondern...
Aber das ist ja auch gut.
Ja.
Das ist manchmal auch gut, also weil manchmal brauche ich jemanden, der mich stützt und so, wenn die dann loslaufen können, das ist gut. Die erreichen Sachen, die erreiche ich nicht.
Ja.
Und es geht nur, und deswegen freue ich mich so, es geht gemeinsam. Also wir stimmen uns eng ab. Wir haben im Landkreis den Kreisbehindertenbeirat. Da sind die Verbände Multiple Sklerose, Blinde, Gehörlose Behindertenverband zusammen. Wir beraten, was wir möchten. Gott sei Dank wird das jetzt auch durch die Teilhabemanagerin unterstützt. Die schreiben die Protokolle, bereiten das vor, gemeinsam mit mir. Und auch Herr Rensinghoff, der die unabhängige Teilhabeberatung macht, ist immer einbezogen. Also wir arbeiten sehr eng. Wir versuchen, Gesetze gemeinsam zu verstehen, sie für den Landkreis umsetzbar zu machen, beziehungsweise für den Betroffenen. Angst habe ich persönlich weniger, aber viele von meinen Freunden in den Verbänden über das, was momentan passiert. Wir sind mittlerweile wieder beim Antisemitismus. Man sucht Sündenböcke. Also das, was 2015 passiert ist, wir sind jetzt weg von den Welcome Refugees.
Ja.
Sondern wir sind jetzt praktisch, da wird jetzt gesucht, wer ist schuld an der Lage der anderen. Und das trifft auch uns.
Merkst du da was an der Stimmung auch hier?
Ich tange heute weniger, aber ich merke es, wenn man auf Verbandsebene unterwegs ist. Also deswegen, wir haben ja jetzt am 5.5. haben wir Europäischen Protesttag in Deutschland und in Europa, und da wird es viele Menschen geben, die für Menschenrechte eintreten werden. Und das sage ich nochmal ausdrücklich, alles, was wir besprechen, also Behindertenpolitik, ist nicht nur Sozialpolitik. Es ist Menschenrechtspolitik.
Mhm.
Und wir müssen wegkommen von dem Fürsorgeprinzip,
ja,
hin zu Selbstbestimmung und hin daran, dass es sich die Möglichkeit gab, selber zu entscheiden, wer pflegt mich, in welcher Form des Wohnens möchte ich alt werden,
mhm,
wie kann ich bestimmte Nahverkehrsmittel nutzen, kann ich das gefahrlos tun, kann ich mich gefahrlos in der Stadt bewegen oder werde ich vollgepöbelt. Und
da siehst du auch, ja, gerade eine, also es, also ist ich, generell ich erlebe, eine positive...
Ich erlebe immer, ich bin ein positiver Mensch, ja, und bin ja auch Gott sei Dank vielleicht auf kommunaler Ebene auch ein Entscheider, ein Mitentscheider. Aber ich erlebe es auch sehr viel negativer. Was meine Freunde mir erzählen und was wir auf Verbandsebene diskutieren.
Mhm.
Das ist aber ein Problem. Es reicht nicht, Gesetze zu machen.
Hm.
Man muss die Zeit geben, sie umzusetzen. Man muss Betroffene hören dazu. Was braucht ihr? Wo kann Gesellschaft, wo kann Staat verantwortlich handeln? Und immer dieses Ausdruck, diese Selbstbestimmung.
Ja, okay, gerade an der Stelle, aber wo, ja, man dann, wo man dann vollgepöbelt wird, dann hat es natürlich mit der Selbstbestimmung, ja, auch, ja, eine Einschränkung. Also,
ja. Hm.
Und da würdest du aber auch sagen, du bist jetzt nicht vollgepöbelt worden, aber es gibt auch schon Vorfälle, wo...
Es gibt, also ich persönlich nicht, aber ich ist mir bekannt, ich weiß es.
Ja.
Und trotzdem müssen wir raus, trotzdem müssen wir uns engagieren, wir selber für uns, aber auch für andere.
Hm. Ja.
Ja. Auch für andere. Auch wir müssen Angebote machen.
Ja, ja. Ich verstehe deinen Punkt, dass du immer sagst, irgendwie, dass du selber auch irgendwie viel, viel beizutragen hast und, ja, auch irgendwie diesen Kontakt mit der, ja, mit den anderen Menschen suchst, um halt diese Grenzen, mhm, aufzuweichen. Irgendwie. Und trotzdem, wenn es dann, also vor allem, was jetzt hier passiert, so in auch in Sachsen-Anhalt mit der AfD, ist es ja schon, mhm, relativ stark, also die AfD ist ja relativ stark. Also da verstehe ich so ein bisschen die Angst, dass es da, hm, so in eine negative, also, Richtung geht.
Es gibt Stimmungen,
mhm,
es gibt gefühlte Wirklichkeiten,
mhm,
und die Entwicklung momentan, also wir müssen sehr aufpassen, dass bestimmte Dinge nicht umkippen.
Mhm.
Ja, und dass man Sündenbock-Diskussionen vielleicht nicht führt.
Ja. Hast du da irgendwie einen Vorschlag, eine Idee, was da, also was da anders gemacht werden muss?
Mehr miteinander reden, so wie wir jetzt machen.
Das ist der Kontakt wieder,
miteinander,
ja.
Miteinander reden, also auch in jetzt nicht auf einer Mission sein, also das wäre ja schlimm, das möchte ich nicht sein, ich bin auf keiner Mission.
Ja.
Sondern durch das Anderssein das in die Gesellschaft tragen und zeigen, dass das selbstverständlich dazugehört. Ja, und dass es ein Gewinn ist. Und da, wo es kein Gewinn, das ist so Quatsch, macht es auch die Schwächeren. Wir sind immer noch eine Solidargemeinschaft in Deutschland, auch in Europa. Das ist praktisch der Anspruch. Dann muss diese Solidargemeinschaft auch funktionieren. Wenn der Starke für den Schwachen einsteht, dann gibt der Schwache das zurück.
Mhm.
Und ein Lächeln zu kriegen vom vermeintlich Schwächeren oder ein Danke, das ist alles wert.
Mhm.
Alles Engagement.
Mhm. Ja. Ja, haben wir noch haben wir irgendwas vergessen, was du noch gerne sagen würdest? Was dir wichtig ist?
Ja.
Was du dir wünschen würdest vielleicht?
An uns selber.
Mhm.
Rausgehen. Auch wenn es schwerfällt, Blicke ertragen, wenn es wieder gibt. Nicht aufgeben. Sich lebenslang weiterbilden. Und das Wissen, was man hat, weitergeben. Ich gehe beispielsweise auch an Schulen.
Und?
Ja, mein Ethikunterricht beispielsweise. Das, ja.
Ja, wo du es gerade mit den Blicken gesagt hast, da ist mir da auch nochmal eingefallen. Also ich kann es mir halt nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man von allen anderen Leuten auf der Straße einfach angeguckt wird. So, wie gehst du damit um? Ist das so überhaupt? Oder?
Ja, also das, die sagen nämlich alle, guck mal den, das passiert nicht, das ist mehr subtil, aber das ist, also man lernt damit umzugehen. Also wenn ich praktisch jetzt bei jedem zusammenzucken würde, ich sag's mal andersrum, ich arbeite ja in einer Arztpraxis, in einer gynäkologischen Praxis, das ist also doppeltes Experiment, ist. Ich bin also ein Mann mit einer sehr sichtbaren Behinderung und sitze an der Rezeption einer Frauenarztpraxis.
Ja.
Aber ich habe noch niemals erlebt, dass sie gesagt haben, und zu dem gehe ich nicht, im Gegenteil.
Ja.
Also man entwickelt auch gewisse sensible Dinge, ja.
Okay, und genau, aber trotzdem, wenn du jetzt auf der Straße bist, ich kenne es nur von mir auch selber.
Ja.
Ne? So, dann ist da jemand mit irgendeiner wirklich auffälligen Behinderung, vielleicht auch irgendwas im Gesicht oder irgendwie eine Verbrennung im Gesicht oder so, und man guckt hin, in dem Moment denkt man sich, oh nein, nicht hingucken, nicht, dass er sich doof fühlt, guckt wieder weg, guckt dann wieder hin, um zu gucken, ob alles okay ist und befindet sich in einem totalen Chaos.
Ja.
Irgendwie, und das passiert Leuten, die eine offensichtliche Behinderung haben, ja wahrscheinlich öfter.
Weiß ich, ja, das passiert, das passiert. Zum Beispiel meiner Frau ja auch, aber ich sagte, guck mal mein Auto, das ist mein Auto, der Rollstuhl.
Ja, okay.
Was ich vielleicht nur sagen würde, wenn Sie einen Menschen sehen, der in Nöten ist, mit Behinderung, umgefallen, gestürzt, fragen, wie kann ich helfen, ich helfen? Und auch von einer dummen Antwort, die machen wir manchmal auch wir selber, nicht abschrecken lassen. Man stellt, wenn es der eine kann, kann ich selber. Der nächste kann es vielleicht nicht. Also, und dieses aufeinander zugehen. Aber da kann man nicht die Gesellschaft verdonnern dafür, sondern, also man kann Gesellschaft nicht immer für alles verantwortlich machen. Also Staat hat Rahmenbedingungen zu schaffen, aber er hat nicht für mein persönliches Glück zu sorgen. Das muss ich. Ich muss die Chance haben, das zu tun, das selber umzusetzen.
Ja.
Ja, das wünsche ich mir. Und das ist selbstverständlich, als dass man, so wie hier, dass wir reden.
Ja. Ja, und vor allem gerade diese Freiheit, das auch wieder, also diese eigene Verantwortung fürs Leben, das gibt einem ja auch eben Lebensqualität. So, es gibt einem ja auch einfach das Gefühl, man kann, also man hat einfach irgendwie auch ein eigenes Leben und wird halt nicht von allen abgehandelt.
Hat man, das ist was Schönes. Und ich, jetzt sage ich noch mal einen doofen Satz. Wenn jetzt die Fee kommen würde, dann sagen Markus, bumm, zack, ganz gesund sein. Ich weiß nicht, ob ich das wollte, weil ich habe ein sehr, sehr gutes, erfülltes Leben.
Ja.
Ich darf wissen, wer Gustav Mahler ist und Thomas Mann. ich habe die Möglichkeit, in meinem Beruf etwas zu leisten. Habe eine feine Frau, auch mit Behinderung, auch das geht. Und ich kann beitragen zu gesellschaftlicher Veränderung.
Hm.
Das kann ich nicht im Sessel, nicht auf der Couch. Ich denke, das ist ein guter Weg. Und ich weiß nicht, ob ich den hätte gehen können, wenn es jetzt anders gekommen wäre. Das ist Spekulation, aber so wie es ist, ist es gut.
Ja.
Ja.
Ja, super.
Ich muss selber dafür sorgen, dass es so bleibt. Also ich gehe zum Fitness, mache Therapie, schwimmen, also all das, dass es einigermaßen so bleibt.
Ja.
Das ist meine Verantwortung, das muss ich tun.
Ja, aber es muss halt auch im Endeffekt jeder machen. Ne? Es gibt ja genug Leute, die mit 60 einfach super krank sind, weil sie sich schlecht ernähren, weil sie keinen Sport machen, sich wenig bewegen. Also da ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß, wie man jetzt denken würde.
Ja, das ist, ich denke, das ist bei jedem Menschen, dass er was tun muss, dass die Gesundheit einigermaßen bleibt. Und sage ich nochmal, das wünsche ich mir auch, dass wir, wenn es denn technische Fortschritte gibt und sie positiv sind, ich sagte von Stammzellen, dass man sie auch schneller nutzbar machen kann.
Ja.
geht immer Sachen, die kann man missbrauchen, ja. Aber dass man sie den Menschen, wenn es da wirklich etwas bringt, dass sie schneller, die Menschen schneller etwas davon haben und dass es nicht so teuer wird, dass die Krankenkassen es nicht bezahlen.
Hm.
Das haben wir ja auch.
Ja,
ja, Therapien werden nicht bezahlt, aber die Straßenbahn fährt mit AOK-Logo.